Natürlich muss man in einer Betriebsentwicklung sich immer alle Optionen anschauen. Man darf nicht betriebsblind werden. Im Hinblick auf einen derzeitigen Neubau bin ich ganz, ganz froh, damit wir diese Stallung heute noch nutzen können. Natürlich mit einigen Benachteiligungen, sage ich jetzt einmal, und versuchen, das Ganze da bestmöglich für die Kuh darzustellen. Es ist gar nicht so leicht, aber es funktioniert.
Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Herzlich willkommen zum Landwirt-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin die Stefanie Auinger, Redakteurin für die Rubrik Rind und heute euer Host. Wir sind am Hof von Christoph Spieler in Eberschwang im Innviertel. Christoph, bitte stell uns deinen Betrieb und dich selbst kurz vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Christoph Spieler. Bewirtschafte gemeinsam mit meiner Freundin und meiner Mutter einen Milchviehbetrieb. Melken ungefähr so 120 Milchkühe und ja, die Nachzucht dazu bis Lockerbau, genau.
Nimm unsere Hörerinnen und Hörer bitte gedanklich auf einen Rundgang über euren Hof mit. Wo sehen wir da, wie es euer Betrieb aufbaut und wie hat er sich entwickelt?
Bei unserem Betrieb ist das von außen scheint es aber gar nicht so, damit wir trotzdem eine relativ große Anzahl Kühe melken, weil so jetzt bei so einem wachsenden Betrieb, wie es wir mir waren, immer ein bisschen dran gestickt worden ist, sage ich jetzt einmal gut innviertlerisch. Es hat immer kleine Wachstumsschritte gegeben, kleine Erweiterungen, Modernisierungen. Ja, ein bisschen zum Nachteil dafür, alle ein, zwei Jahre Baustelle, relativ überschaubar. Genau.
Ein Teil von eurer Kühe steht ja in einem Stall, der 1977 gebaut worden ist, also vor 50 Jahren. Und warum hast du entschieden, jetzt den Stall nach wie vor für die Milchproduktion zu nutzen? Und war ein Neubau auf die grüne Wiese jemals für dich eine Option?
Natürlich muss man in einer Betriebsentwicklung sich immer alle Optionen anschauen und man darf nicht betriebsblind werden. Das ist aber, finde ich, eine sehr, sehr große Herausforderung an den Betriebsleiter, damit er sich nicht mit Augenklappen da rund um den Betrieb geht. Es haben dann die Gegebenheiten, die es dann trotzdem zu der Entscheidung braucht, damit man auch diese alte Stallung von 1977 weiter umnutzen eigentlich. Die Grundsubstanz war damals sehr massiv gebaut, sage ich jetzt einmal, das lässt das Ganze weiter nutzen. Hat schon angefangen mit der Umnutzung von meinem Vater, von meinem Papa und hat dann diese Gegebenheit, ja, hat das dann zu dem geführt.
Du sagst eine zweite Umnutzung. Wie war die erste Umnutzung? Also was war der erste Schritt und wann habt ihr denn gesetzt?
Es ist jetzt sehr umfangreich zum Erklären. Vielleicht als Außenstehender kann man das jetzt nicht so gleich nachvollziehen. Mein Papa hat damals 2000 einen Schritt gesetzt und hat sich auf die Milchviehhaltung spezialisiert, hat da einen Milchviehstall im Innenhof bauen müssen, unter Anführungszeichen, weil einfach der Platz rund um unsere Landwirtschaft nicht da war, hat dann die Umnutzung von dem Milchviehstall von 1977 zum ersten Mal veranlasst. Und ja, somit hat sich das dann so ergeben.
Das heißt, 2000 hat er dann eben vom Anbindestall auf den Laufstall umgebaut?
Genau, 2000 war die Umstellung von Anbindestall in den Laufstall. Für heutige Verhältnisse nicht optimal gebaut, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt da sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial, wo wir auch wiederum mit kleinen Verbesserungen ein bisschen was schon gemacht haben. Aber man muss es ja so sehen, es ist ein Gebäude aus 2000. Ich weiß die Investitionskosten von damals genau, weil ich es schon ein paar Mal durchgeschaut habe. Und im Hinblick auf einen derzeitigen Neubau bin ich ganz, ganz froh, damit wir diese Stallung heute noch nutzen können. Natürlich mit einigen Benachteiligungen, sage ich jetzt einmal, und versuchen, das Ganze da bestmöglich für die Kuh darzustellen. Es ist gar nicht so leicht, aber es funktioniert.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Du hast gesagt, du kennst die Kosten von damals ganz genau. Welche Summen sind damals investiert worden in den Umbau?
Damals für den Neubau sind 2 Millionen Schilling investiert worden und sehr, sehr viel Eigenleistung. Es war eine sehr lange Bauzeit. Mein Vater hat damals sehr viel selber gemacht, sehr viel mit Freunden mit der Familie und hat das Ganze dann so realisieren können. Das war quasi eigentlich der Grundstein für unseren heutigen Betriebszustand. Wir sind dann 2020 bei der nächsten Erweiterung vor der Entscheidung gestanden, machen wir einen neuen Stall oder nutzen wir eben den alten Stall nur einmal um zum zweiten Mal. Und ich war damals nur unter Anführungszeichen sehr jung und wollte damals auch schon nicht jetzt den großen Schritt ins Fremdkapital wagen. Habe mir dann, sagen wir jetzt mal, so geistig in die Metaebene ein wenig begeben und habe gesagt, okay, wenn wir jetzt diesen Stall umnutzen, dann war der Schritt von 2000, ist ja eigentlich weg. Und momentan können wir sehr erfolgreich aus diesem abgeschriebenen Stall, aus den beiden abgeschriebenen Stellen, glaube ich, sehr gut produzieren und können uns auch zu der derzeitigen Situation am Milchmarkt ganz gut über Wasser holen.
Für wie viel Kühe war der Stall dann 2000 ausgelegt und wie hast du dann 2020 erweitert?
2000 ist damals der Schritt gemacht worden für um die 50 Kühe mit ein bisschen Trockensteher, das heißt summa summarum 60 Kühe. Es war damals auch angedacht, Bullen aufzuziehen, sprich Stiermästen mästen und auch einen Teil der Jungviehaufzucht zu haben. Mein Papa hat dann relativ schnell das mit den Stieren lassen und hat sich nur mehr auf die Milchviehhaltung spezialisiert und hat es dann auch sehr, sehr erfolgreich umgesetzt. 2007 war dann die erste Investition in den Melkroboter. Meine Brüder waren damals sehr klein, meine Mama viel im Haus und somit hat das eine damals zu den anderen geführt, genau.
Also ihr habt dann schon seit fast 20 Jahren einen Melkroboter am Betrieb. Wie viele Melkungen hat der bis jetzt schon hinter sich und mit welcher Lebensdauer rechnest du für einen Roboter?
Muss ich ein bisschen schmunzeln. Unser Melkroboter hat bis jetzt 950.000 Melkungen gemacht. Wir stehen kurz vor einer Million. Wir werden das, glaube ich, sehr ausgiebig feiern, wenn wir eine Million haben. Und ich glaube, damit auch noch weitere, die eine oder andere hunderttausendste Melkung machen kann. Die Lebensdauer ist in dem Sinne begrenzt, weil irgendwann in der Elektronik bei den Platinen und vielleicht auch bei der Unterstützung von Lelli beim Service man einen Druck kriegt, um die Maschinen zu tauschen. Ich weiß das, die Investition wird kalkuliert und wird auch schon leicht berücksichtigt. Aber natürlich, solange man mit den alten Maschinen arbeiten kann, werden wir das so machen. Die Servicekosten sind bei alten wie bei neuen gleich. Die Betriebskosten sind bei der alten höher. Genau.
Was erhöht die Betriebskosten jetzt bei den alten Roboter?
Ganz maßgeblich ist einmal der Stromverbrauch, weil sehr, sehr viel pneumatisch geht und diese Bereitstellung der Luft sehr, sehr viel Energie kostet. Bei neuen Maschinen, ich denke da jetzt ausschließlich an den Hersteller Lelli, weil ich da mit der Technik sehr vertraut bin. Bei den anderen Hersteller weiß ich es selber nicht so genau, aber da rennt sehr, sehr viel elektrisch, direkt mit Elektromotoren und folglich energieeffizienter. Natürlich haben die in den letzten 20 Jahren in der Entwicklung auch was da.
Und was konkret braucht da eben mehr Strom bei den älteren Modellen?
Ganz konkret ist der Kompressor. Der Kompressor, die Luftversorgung, die verursacht einen großen Stromverbrauch. Natürlich muss man auch sagen, dort und da pfeift er ein bisschen. Das ist ja so, man ist nicht immer top dabei bei der Wartung, sage ich jetzt einmal. Ein bisschen Luftverlust hat man, ein bisschen was wird toleriert, sage ich mal. Aber wie gesagt, das sind die großen Energieverbräuche.
Du bist ja quasi mit dem Melkroboter aufgewachsen, weil er schon nicht 10 Jahre bei euch läuft.
Genau.
Erleichtert er das quasi Wartung etc. oder dass du halt weißt, welche Verschleißteile fällig wären, was zum Wechseln ist?
Ganz massiv. Ich bin mit denen aufgewachsen. Ich bin auch mit der Wartung und mit der Reparatur aufgewachsen. Ich bin bei den Service immer dabei gewesen. Also es flocht ein bisschen ab, weil man eh weiß, was beim Service jetzt alles passiert. Mit dreimal Service im Jahr und genau 19 Jahren weiß man ein bisschen, was los ist. Und folglich kennt man auch die Wehwehchen. Wie gesagt, der Roboter, man ist jeden Tag dabei, man weiß das und das kann man vor mir als Besitzer von einem Roboter, nur dazu, wenn es so lange die gleiche Maschine ist.
Du hast vorhin die Verschleißteile angesprochen. Welche Ersatzteile musst du immer jetzt am Betrieb vorrätig haben, damit eben keine Unterbrechungen oder nur kurze Unterbrechungen passieren?
Also ganz konkret bei den Ersatzteilen, es ist eine Vielzahl an Ersatzteilen, was ich daheim habe. Und es ist ja immer so, wenn ich jetzt irgendwas einbaue, dann Dann habe ich die Teilenummer ganz lange am Schreibtisch liegen, bis zu dem Tag, wo ich es wieder nachbestellt habe. Es sind diverse Pneumatikventile, was gerne mal Probleme machen können. Beim A3, für die, was sie ein bisschen auskennen, ist der Klassiker, der Wiegestab. Das ist das, was mir jetzt auf Anhieb gleich mal einfällt. Das sind natürlich ein bisschen Hartplastikteile, was einfach mit dem Öter ein bisschen spröde werden. Das weiß man auch schon, wofür da kommen und wofür das nächste kommen werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Werkzeugkopf ist immer gefüllt. Ich bin Lagerist und Hausmeister zugleich und das beschreibt es eigentlich am besten. Wenn man da einfach ein wenig up to date ist und dahinter ist, diszipliniert zu sich selber, dann funktioniert das auch. Das ist absolut das Wichtigste.
Was sind typische Fehlermeldungen jetzt beim 19-jährigen Melkroboter?
Bei einer typischen Fehlermeldung fällt mir eigentlich gar nichts ein. Typische gibt es da nicht. Trotzdem die gesamte Bandbreite immer ein bisschen. Es sind auch viele menschliche Fehler dabei, wo man einfach sagt, okay, der Bediener ist schuld.
Wie zufrieden bist du mit dem Ausmeckgrad?
Da haben wir auch immer sehr dabei und immer sehr am Tüfteln. Mag da jetzt keine Werbung machen, aber auch die Firma entwickelt sich weiter und haben ein sehr gutes Team, was das betrifft, das Herdenmanagement und auch die Melkeinstellungen. Wir überprüfen das regelmäßig. Haben wir sicher jährlich oder alle 2 Jahre werden wir da mit rüber schauen. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend, muss ich schon sagen, ja.
Und welche Tagesmilchproduktion schafft ein Melkroboter?
Also die Tagesmilchproduktion pro Kuh darf man so nicht sagen. Also wir reden da immer von der Gesamtmenge pro Melkbox. Ich glaube schon, damit 2000 Kilogramm auch mit den alten Maschinen pro Tag sehr leicht möglich sind. Natürlich ist es immer so eine Mischung zwischen Besuche, also irgendwann ist der oberste Bereich von den Besuchen pro Melkbox erreicht, irgendwann ist der oberste Bereich von der Gesamtmenge pro Melkbox erreicht. Es hängt die Melkbarkeit der Kühe hängt mit dazu, wie es halt so ist in der Natur, es sind eine Vielzahl an Faktoren, was das beeinflussen, aber so eine grobe Faustzahl, wenn man sagt, okay, 2000 Kilo sind möglich, irgendwo bei 60 Kühe, wenn man ein bisschen weniger mögt, pro Kuh vielleicht auch 70 Kühe, was eventuell möglich wären. Genau. Aber wie gesagt, es ist eine Vielzahl an Faktoren, was das beeinflusst.
Ihr habt ja einen zweiten Melkroboter investiert. Welches Fabrikat habt ihr da gewählt und warum?
Wir haben dann 2017 einen Schritt gesetzt, haben dann in einen zweiten Melkroboter investiert, genau. Damals noch mit meinem Vater, mit dem Ziel, vielleicht einmal nur 90 Kühe zu melken, ein bisschen weniger Kühe pro Melkbox, ergibt immer ein bisschen einen Vorteil in der Arbeitszeit. Haben dann wieder das Modell in einer 3 gewählt, wieder den gleichen. Gibt Vorteile, weil man sich auskennt und haben damals auch schon in einen Gebrauchten investiert. Für heutige Verhältnisse war er natürlich damals ein bisschen teurer, aber diesen Vorteil, was man hat, wenn man 2 gleiche Maschinen hat durch die Ersatzteile, den kann man anders nicht ergattern, sage ich jetzt einmal.
Wie viel hat die dann der general überholte Roboter gekostet, damals 2017?
General überholt war er nicht, muss ich dich ein bisschen korrigieren. Wir haben den damals auch von Landwirt gekauft, von Baden-Württemberg, haben den beim Landwirt auch noch in Betrieb gesehen. Er war damals auch in einem Servicevertrag und sie haben auch da früher noch Mulcher. Dann haben wir gemeinsam mit den Deutschen Cellulelli Technik abgebaut und haben dann bei uns wieder aufgebaut. Es war eigentlich relativ einfach, auch in der Handhabung. Wir haben dann natürlich einige Umrüstungen gemacht, die auch bei den ersten Robotern in den 19 Jahren hat es eine Vielzahl an Umbausätzen gegeben. Da ist Lelli auch sehr dahinter bei den A3s, zumindest bis jetzt, hat das sehr, sehr gut funktioniert und haben auf dem aktuellen Stand gebracht und haben dann eingebaut. Genau.
Wie schaut es dann mit der weiteren Entwicklung der Mechanisierung im Stall aus? Wie soll es da weitergehen?
Man muss da immer ganz klar einen Milchpreis ein bisschen im Visier haben und ein wenig wissen, was man tut. Das ist ganz, ganz wichtig als Betriebsleiter. Die Betriebswirtschaft ist der Kernpunkt, was man wissen muss, was man tut. Wir werden in der Milchviehhaltung nur erweitern. Milchviehhaltung ist das, was wir können, was auch ich kann, was ich glaube, damit ich kann. Und werden da eventuell noch in einen dritten Melkrobot, in eine gebrauchte Melkbox wiederum einen A3 investieren. Das hat auch ganz klar was mit den Investzuschüssen zu tun. Pro Periode. Die Melkboxen sind derzeit, es ist jetzt 3 Wochen her, habe ich einen Besuch gehabt von Vertretern und habe mich mal ein wenig befragt, wo wir preislich ungefähr liegen bei den Melkboxen. Und wenn man sagt, man macht jetzt bei Stallungen was, erweitert ein bisschen was und kauft zusätzlich noch eine neue Milchbox, dann kann man den Förderzuschuss nicht ganz ausreizen. Wie auf Confidant. Wir schauen, damit das auch mit dem Investzuschuss am besten passt und werden sie dann diese Anschaffung einer neuen Milchbox noch ein bisschen aufheben.
Mhm. Mit welchen Kosten kalkulierst du dann, wenn du jetzt sagst, einen dritten A3?
Die Rohmaschine, die haben momentan sehr, sehr günstig von Holland oder von Norddeutschland. Man muss sagen, dort oben sind die Lely Center oder sind die Betriebe eigentlich, muss man sagen, die Betriebe viel mehr dazu gedrillt, in neue Maschinen zu investieren. Das sieht man bei den Traktoren ganz gern. Der deutsche Landwirt ist da ein bisschen anders wie der österreichische oder wie ich. Ich weiß es nicht. Und somit haben sehr, sehr viel so Milchboxen am Markt und das drückt den Preis maßgeblich. Also die Rohmaschine, wie ich vorher schon gesagt habe, haben irgendwo bei zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und dann natürlich werden wir irgendwo nur mit zwischen 10.000 und 20.000 Euro für Ein- und Umbau kalkulieren. Ohne Gehäuse rundherum, sage ich jetzt mal so, ohne Einhausung, um mit der Box machen zu können, werden wir so mal so marm bei diesen Summen sein. Genau.
Mit wie viel Kier kalkulierst du dann pro Milchbox?
Der Optimalfall, wie Atom ist schon 2017, der Gedanke war, waren irgendwo 50 Kühe pro Milchbox, 50 melkende Kühe, um jetzt dort auch dementsprechend hohe Leistungen mit den Kühen fahren zu können. Wie gesagt, die Gesamtmenge pro Box bei 2000 Kilo ist irgendwo begrenzt und das kann man jetzt dann kalkulieren, irgendwo mit 25 Kilo Milch und 70 Kühe oder 35, 40 Kilo Milch mit 50 Kühe. Somit ist der Gedanke auf eine dritte Milchbox da. Genau.
Schon damals eben bei der ersten Umstellung quasi auf automatisierte Milchtechnik und auch jetzt, worauf achtest du bei der Zucht und bei der Auswahl, dass eben für einen Milchroboter tauglich sind? Was ist da wichtig?
Ja, allein von dem Thema kann man sich eine ganze Stunde unterhalten. Die Umstellung war 2007 auf den Milchroboter. Du hast damals auch 2009, wie wir den ersten Bericht zum Landwirt gehabt haben, geschrieben. Und auch das, also mein Papa hat das damals gesagt, 20% der Kühe waren nicht robotertauglich. Heute würde ich sagen, es waren, glaube ich, viel mehr. Es waren halt 80%, was man halt irgendwie möchte hat können, sage ich jetzt einmal. Wir waren damals ein Fleckviehbetrieb, ein reiner Fleckviehbetrieb, haben aber aufgrund der alten Qualitäten dann damals schnell angefangen, mit Holstein einzukreuzen. Nachher haben wir bis heute ungefähr 50% der Tiere haben Holstein-Genetik. Wir haben auch nach wie vor jetzt keinen Top-Zuchtbetrieb, sage ich jetzt einmal, der was wirklich Top-Alterqualitäten im Stall hat. Somit hat sich das da so entwickelt.
Das heißt, wie sitzen die Herde heute zusammen? Also jetzt, wenn man jetzt einen Zeitsprung macht, die 19 Jahre?
Also die Entwicklung war dann auch ganz, ganz spannend. Wir haben sehr, sehr viel in der Zucht auf Alterqualitäten gesetzt. Im Holstein wie im Fleckviehbereich. Ich habe heute sehr, sehr schöne Fleckviehtiere mit Top-Alter im Stall, habe aber sehr, sehr schöne Holsteintiere mit Top-Alter im Stall. Und man muss in der Zucht, und Zucht bedeutet Selektion und nicht Vermehrung, in der Zucht auch schauen, damit man sich diese Tiere im Stall hält. Es war vielleicht von 2000 bis 2007 jetzt in der Zucht nicht der Schwerpunkt auf die Alterqualität, sondern eher der Schwerpunkt auf der Milchleistung. Darum war auch damals dieses Statement so. Dann haben wir mal wirklich Jahre gehabt, wo wir sehr, sehr viel auf Alterqualitäten gezüchtet haben, auf Kosten der Leistung. Und ich glaube, mittlerweile haben wir einen sehr, sehr guten Mittelweg, wo man dann immer wieder auf gute Alterqualitäten sitzt und dann trotzdem auch wieder mal irgendwo im Zuchtbereich Stieren hat, wo man wieder mal gute Leistung hat. Es muss da eine gesunde Mischung sein, auf Inviertlerisch gesagt, wo man sich da ein wenig durcharbeitet. Aber natürlich sind die Betriebe sehr, sehr unterschiedlich, die Alter sind sehr, sehr unterschiedlich. Man hat oft Linien, was ja fast unbelehrbar sind. Aber wie gesagt, Zucht ist Selektion und es gibt auch kein Ende in der Zucht. Also es gibt immer den Blick nach vorne.
Das heißt, die unbelehrbaren Linien verlassen dann über kurz oder lang den Betrieb.
Genau, also die unbelehrbaren Linien, die müssen oder die verkleinern sich von selbst, haben vielleicht andere Stärken, wie es ja bei den Menschen ist, und haben vielleicht irgendwo im Bereich in die Most gekommen, sind in den Export gekommen, haben auch gut verwertet und vermarktet worden.
Du sagst ja, bei euch am Betrieb ist der begrenzende Faktor eben in die Altgebäude der Kuhkomfort. Wie wirkt sich das konkret jetzt auf die Fütterung, Milchleistung, und letztlich auch Rentabilität aus.
Als begrenzender Faktor mit Kuhkomfort, das, was wir wissen und wo wir Optimierungsbedarf haben aufgrund von unseren alten Stallungen, wirkt sich in dem Sinne aus, weil die 50% des niedrigsten Ranges einfach ein Potenzial nicht hundertprozentig ausschöpfen können. Folge dessen bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber Futtermitteln, die was jetzt dort die letzten 10% der Leistung oder des Potenzials der Kühe noch ausschöpfen. Ich denke jetzt da an geschützte Fette, ich denke da an gewisse Wundermittel, unter Anführungszeichen, was jetzt die Eiweißversorgung betrifft. Ich bin da sehr, sehr kritisch, habe ich auch von meinem Papa so mitgekriegt und rechne das auch sehr, sehr genau aus, wann jetzt der Futtermittel in Einsatz kommt, was muss man das bringen. Und folglich erledigt sich das relativ schnell, wenn wir das dann durchkalkulieren. Ich bin ein großer Fan von Excel, rechne sehr viel in Excel und ja, folglich erledigt sich das relativ schnell wieder. Wir nehmen trotzdem sehr, sehr viel günstige Futtermittel und versuchen trotzdem aus dem Grundfutter das meiste rauszuholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Grundfutter, vor allem wenn man es kalkuliert, ist das günstigste Futtermittel und versuchen somit trotzdem dementsprechende Leistungen zu fahren. Ja, es muss auch wieder ein Mittelweg sein.
Wie setzt ihr die Ration zusammen bei dir? Wenn du sagst, du sitzt auf günstige Futtermittel?
Wenn ich auf günstige Futtermittel denke, auch im Grundfutter muss ich an die Maissilage denken. Maissilage ist ein super Futter. Wir haben in Eberschwang, wir sind so ein Ackerbau-Grünland-Grenzgebiet, würde ich das sagen. Also alles, was Richtung Redraffe geht, ist ein bisschen mehr Ackerbau. Alles, was ins Seengebiet reingeht, ist ein bisschen mehr Grünland. Folglich haben wir Potenzial für guten Silomais, aber auch Potenzial für super Grünlandbewirtschaftung und versuchen, das bestmöglich zu kombinieren. Ich habe in der Ration ungefähr 50-50. Es sind doch einige Schläge, was jetzt nicht ackerfähig sind, wo wir ganz normale Grünlandbewirtschaftung machen. Im Kraftfutterbereich haben wir sehr, sehr viel Trockenschlempe im Einsatz, Trockenschlempe von der Agrana. Ich habe da gute Beziehungen zu der Agrana und wir haben da gute Partnerschaft, ja. Und versuchen da die Eiweißkomponente zu ersetzen, sage ich jetzt einmal, mit Soja, mit Überseeprodukten. Und im Energiebereich haben wir die ganz normalen Energiemischungen mit Getreide, Mais, Trockenschnitzel. Genau, das ist die Rationszusammensetzung.
Du hast viel verschiedene Schläge im Grünland, hast gesagt. Wie schaut da so ein typischer Tag beim Silien aus? Wann startet es in der Früh und wie läuft es ab?
Wir haben am Betrieb trotzdem immer wieder relativ gut eigenmechanisiert. Es ist aber sehr herausfordernd, wenn man eigenmechanisiert ist, weil es einfach mit Familien, eigene Arbeitskräfte, dann stoßt man trotzdem gerne an die Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es kostentechnisch am besten, finde ich, solange man die Arbeitskräfte bereitstellen kann während der Silierarbeit. Starten da wir meistens relativ bald mit der Mäharbeit, sobald wir trocken sind, genau sobald die Schläge ans Grünland trocken ist. Und am zweiten Tag bei der Ernte starten wir meistens schon sehr taunass, arbeiten da dann mit chemischen Siliermitteln, um das ein bisschen auszugleichen und versuchen dann noch bei Sonnenlicht den Silo zu decken. Wie gesagt, da brauchen wir auch wieder fremde Arbeitskräfte, Freunde, was uns helfen, bringen das dann im besten Fall bei Tageslicht den Silo noch zu. Genau.
Du hast in also ein Spanngurtsystem investiert. Wie bist du so weit mit dem zufrieden und wie funktioniert das?
Genau, wir sind da über, naja, Zufall würde ich vielleicht gar nicht sagen. Ja, schon, muss ich schon fast sagen, Zufall auf dieses Silo-Abdecksystem gekommen. Und zwar in Eberschwang, zwei Betriebe setzen das bereits ein, erfolgreich. Ein Betrieb aus Dorf und der Bram, damit ich das jetzt richtig sage, hat das System mittlerweile 10 Jahre im Einsatz. Das hat uns die Sicherheit gegeben. Wir haben sehr Kontakt mit dem Betrieb. Wir haben den Kontakt mit dem Betrieb gesucht. Und dieser Betrieb hat das, wie gesagt, schon 10 Jahre im Einsatz und ist sehr, 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 sehr zufrieden damit. Der große Benefit von diesem System ist einfach die Arbeitserleichterung, weil keine Silosäcke mehr notwendig sind. Also die Silosäcke sind nur auf den kurzen Seiten über Hirn notwendig. Und links und rechts wird mit Spanngurte gearbeitet. Wir haben immer wieder Sandwich-Silagen. Und dadurch ist der Arbeitszeitbedarf beim Öffnen vom Silo, sprich das Silo-Abdecken, eigentlich müssen wir da über die Arbeitszeit rechnen, weil wir ein Silo mal öffnen müssen und ein Silo dann wieder schließen müssen und erhoffen uns dadurch diese Arbeitsersparnis. Wir haben bis jetzt einmal den Silo gedeckt haben das mit 3 Mann binnen Stunde, eineinhalb erledigt gehabt. Mit Anfangsschwierigkeiten, weil wir das erste Mal da haben. Also ich schätze schon, damit wir da in Zukunft schneller sein werden. Und haben auch eine sehr, sehr gute Gärhabe gekriegt. Das heißt, wir waren dicht. Und hoffen, damit wir dann auch keine Nacherwärmung, keine Schimmelbildung haben nach der Öffnung. Aber das stellt sich erst raus.
Du hast vorher gesagt, du rechnest sehr gern und sehr genau nach. Einiges davon hast du, glaube ich, auch in dem Studium gelernt. Was hast du da konkret studiert? Und was hast du da für einen landwirtschaftlichen Alltag mitgenommen, das da jetzt bei der Arbeit hilft und im Alltag?
Ich rechne sehr gern und genau, das stimmt. Kurz zu meinem Werdegang. Bin 2015 auf dem Betrieb tätig, auf unserem, und bin nach der Matura sofort in den Betrieb eingestiegen. Bin jetzt mittlerweile 10 Jahre im Betrieb und habe die letzten 5 Jahre berufsbegleitend studiert. Habe mich 2021, ich habe immer das schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, und habe mich dann 2021 zu einem Studium beworben, und zwar in der FH Steyr, und zwar Smart Production und Management. Das ist ein Nachfolgerstudium für Produktion und Management. Hab das ganz einfach gesehen, ja, okay, Produktion, ja, haben wir auch. Management braucht man immer. Wir schauen sich das einmal an. Hab immer mit dem Hintergrund oder bin immer mit dem Hintergrund nach Steyr gefahren, wenn es ein Betrieb zwickt, bleibe ich daheim. Ist sie dann Gott sei Dank immer so ausgegangen. Ich habe in dieser Zeit, in den ersten 3 Jahren, sehr, sehr viel gelernt über Management und auch über Produktion und wie in der Wirtschaft in der Produktion genau gerechnet wird. Also es ist jetzt nicht die landwirtschaftliche Produktion, in das Studium geht, sondern Produktion von Werkzeug, Batterien, Bierkisten etc. Wir waren da in sämtlichen Produktionsstätten und es war wirklich sehr, sehr interessant, wie genau und wie das alles getaktet ist. Und hat man dann gedacht, in der Landwirtschaft sind wir da oft sehr, sehr weit hinten. Man arbeitet sehr, sehr viel nach Bauchgefühl und das ist einfach meiner Meinung nach nicht richtig. Das hat mich immer wieder dazu veranlasst, damit ich sehr, sehr genau rechnet und mir das sehr, sehr genau anschauen. Es ist nicht immer möglich, weil die Natur natürlich das nicht zulässt, damit man, wenn man was ausrechnet, genau das rauskommt, wie auch in der Zucht. Aber es hat mir sehr, sehr geholfen, das Ganze viel genauer und viel, viel besser zu managen, würde ich jetzt einmal sagen.
Wir haben vorher vor die Rassen geredet, die im Stall sind. Also speziell also von den Milchrassen. Aber du hast im Betrieb auch Exoten laufen. Nämlich ein paar Wagyu-Rinder und Wagyu-Holstein-Kreuzungen. Welche Rolle sollen die bei dir in Zukunft spielen und wie möchtest du das Fleisch vermarkten?
Ja, wie wir da den Rundgang gemacht haben, haben wir diese schwarzen Tiere gesehen, genau. Ich bin ein großer Fan von den Wagyus, weil, glaube ich, schon wir in der Fleischvermarktung da einen Mehrwert für den Betrieb schaffen können. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so für 2 Standbeine, jetzt ganz grob gesagt in der Betriebsplanung. Ich bin ein Mensch, der was sich gerne auf was spezialisiert. Es ist auch sehr wichtig, weil man, wenn man was gut macht und man weiß, was man tut, dann ist das kein großes Risiko für einen. Das ist ein alter Leitspruch von mir. Aber natürlich bin auch ich einer, der was hinter was Neues probieren will. Einmal eine Kleinigkeit. Und hat mir dann ein Wagyu-Rind gekauft, vor mittlerweile 2 Jahren. Und versuche natürlich mit denen auch zu züchten. Ganz fertig gedacht habe ich das Projekt noch nicht. So ehrlich muss ich sein, weil die Vermarktung von Wagyu-Fleisch sehr herausfordernd ist. Weil man den Kunden direkt ansprechen muss. Es gibt keine gemeinschaftliche Vermarktung. Das basiert sehr auf Direktvermarktung. Zumindest ist so kalkuliert. Die Tiere haben einen hohen Zuchtwert und sind auch wiederverkäuflich. Das ist mir sehr, sehr wichtig beim Start von dem Projekt. Und wir versuchen eventuell eine kleine Vermarktungsschiene aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist nebensächlich und soll jetzt nicht unbedingt den Großteil vom Betriebsumsatz machen.
Also ihr habt ja einen arbeitsintensiven Betriebszweig. Wie schafft ihr das arbeitstechnisch? Wie seid ihr für die Arbeitskräfte ausgestattet?
Die Hauptarbeitskräfte, sage ich jetzt mal, bin natürlich ich als Betriebsleiter. Ich habe eine sehr, sehr motivierte Freundin, muss ich jetzt mal sagen, die was sehr, sehr gern dabei ist, auch sehr, sehr gern bei den Tieren dabei ist. Sie kommt von keiner Landwirtschaft und ich hätte mir auch damals, wenn wir sie kennengelernt haben, hätte ich auch nicht gemacht, damit sie das einmal so entwickelt. Managt mittlerweile die Tiere und also die Rinder und die Kühe genauso gut wie ich, wenn nicht öfter sogar besser. Meine Mutter ist dann noch dabei, meine Mutter ist 56, hilft auch noch immer mit am Betrieb. Auch einen Mitarbeiter habe ich im Betrieb, Der ist über einen Verein zur Förderung der Arbeit angestellt bei mir. Kommt quasi als Leasingarbeiter, so muss ich sagen. Zu diesem Schritt hat mich auch mein Studium bewegt, weil ich einfach als Unternehmer, wir sind ja eher Unternehmer wie Landwirte und Bauern, also man muss sagen, als Unternehmer muss man schauen, damit man mit seiner Arbeitszeit rumkommt. Arbeiten, was jetzt im Alltag sind, vielleicht abzugeben probiert. Und das ist mir mit dem Schritt, also mit der Anstellung von Thomas, wenn ich den Namen nennen darf, gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist wirklich ein prima Typ und nimmt da sehr, sehr viel Arbeit da. Und somit habe ich eben mehr Zeit, mich um die Tiere zu ranken oder halt um neue Projekte wie das mit dem Wagyu zu machen. Es war ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
So Arbeitskräfte, wie du sagst, ein Glücksgriff wie den Thomas, sind, glaube ich, schwer zu finden. Welche anderen Modelle wären dir sympathisch? Was du sagst, das könnte man jetzt für die Milchwirtschaft auch gut vorstellen.
Es gibt ein sehr, sehr tolles Modell vom Maschinenring. Die sind da sehr, sehr motiviert und bemüht. Also wenn sie das mit Thomas nicht ergeben hätte, hätte ich mich wahrscheinlich an den Maschinenring gewandt und hätte da für 2-3 Tage in der Woche mir da eine Arbeitskraft geholt. Das nächste war eine Direktanstellung, wobei man da sagen muss, man muss das genau kalkulieren und versuchen, vielleicht andere Arbeiten abzubauen am Betrieb. Also man kann da schon sehr, sehr viel machen, wenn man sich jetzt seine Arbeitszeit mit 35, 40 Euro in der Stunde kalkuliert, dann kann man auf einmal sehr, sehr viel Arbeiten führen, wo man sagt, okay, das ist die Zeit gar nicht wert. Und da muss man auch hinarbeiten und das ist ein ganz, ganz wichtig als Betriebsleiter, damit man das einmal analysiert, wo man seine Arbeitszeit hinlegt und wie man das am besten gestaltet.
In unseren Nachbarländern ist ja die Lehre in der Landwirtschaft übliches Modell. Wäre das für deinen Betrieb also eine Option, wenn das jetzt in Österreich mehr forciert werden würde?
Die Lehre ist natürlich auch noch ein ganz interessantes Modell, was auch für die österreichischen Betriebe mittlerweile unter Anführungszeichen gesagt, gut passen täte. In meiner Schulzeit war ich oft in Praktika und auch ein paar Mal in Deutschland. Und die Betriebe haben dort immer einen Lehrling gehabt und sie haben mir das auch ein bisschen erklärt, wie das anläuft. Und damals habe ich mir auch schon gedacht, ja, das System der Lehre war auch für unsere Betriebe sinnvoll. Kann man brauchen. Wir haben auch einen Betrieb laufend Praktikanten. Seit mittlerweile 15 Jahren haben wir immer Praktikanten. Aber das ist, die beiden Systeme sind da so nicht vergleichbar. Ein Praktikant, der ist ungefähr 8 Wochen im Betrieb, hilft ein bisschen mit. Und sein Ausbildungsziel ist, damit er was sieht. Jetzt nicht die reine Arbeit, damit er was sieht. In der Lehre, auch so wie bei normalen Lehrberufen, verdient man Geld als anständige Anstellung und hat dann im Winter Berufsschule. Man sieht im ganzen Jahr, was sein Betrieb tut und ist auch für den Betrieb dann somit ein Mehrwert, weil man ganz Jahr im Betrieb ist. In Österreich hat sich das System Lehre, glaube ich, nicht ganz so gut durchgesetzt, weil die Betriebe und die Betriebsstrukturen relativ klein sind. Wenn man jetzt an den Westen denkt, glaube ich, wird das auch nach wie vor noch kein so ein Thema sein, aber wenn man jetzt eher an den Osten denkt von Österreich, wo die Betriebe tendenziell größer werden, glaube ich schon, damit sich das System sehr, sehr gut etablieren täte.
Wenn du jetzt an die nächsten 10 Jahre denkst, was ist da wichtig und wie willst du einen Betrieb weiterentwickeln?
Ja, wenn ich an die nächsten 10 Jahre denke, fällt mir sehr, sehr viel. Ich muss jetzt direkt ein bisschen schauen, wie ich das jetzt kategorisiere. Wichtig ist vor allem, und das, glaube ich, ist für alle Betriebe wichtig, damit man sie finanziell gut aufstellt, das Ganze gut kalkuliert. Man sieht es momentan an Milchpreis oder an der Tendenz des Milchpreises. Wir werden große Auf und Abs erleben und folglich bin ich auch sehr kritisch gegenüber hohen Fremdkapitaleinsatz. In der Landwirtschaft hängt alles am Privatvermögen und das ist eine sehr, sehr kritische Sache. Wenn der Milchpreis jetzt in längere Zeit fällt oder längere Zeit ein sehr niedriges Niveau hat, ja, ist schon sehr kritisch, damit man sich da als Familie vielleicht zweit auszulernen, sage ich jetzt einmal. Das hat auch zu unserer Betriebsentwicklung beigetragen, damit wir da jetzt immer so ein bisschen dran gestickt haben und jetzt niemals den großen Schritt gewagt haben, 2-3 Millionen Euro zu investieren. Das ist eine wichtige Sache, was ich die nächsten 10 Jahre auch noch beibehalten werden möchte.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Freude an der Milchwirtschaft. Danke.
Danke.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.